SRF 3.
Saudi-Arabien startet in Jemen einen Großangriff. Hilfswerke warnen vor den Folgen. Nordkoreas Propaganda besingt die Planwirtschaft. Die Nachbarstaaten aber spekulieren auf große Investitionen im abgeschotteten Land. Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Und damit zum ersten Mal in drei Ländern. Info 3 mit Damian Rast. Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben ihre Offensive auf die Stadt Hudaydah am Roten Meer gestartet. Der Angriff könnte die bisher größte Militäroperation in diesem Krieg werden, der bereits mehr als drei Jahre dauert. Der UNO-Sondergesandte für Jemen, Martin Griffith, hat bis zuletzt versucht, einen Angriff zu verhindern. Vergeblich, wie es scheint. Die Hilfswerke warnen vor weiteren dramatischen Folgen. Auslandredaktor Philipp Scholkmann berichtet.
Die saudisch finanzierten Nachrichtenkanäle zeigen vorrückende Truppen Richtung Hudaydah, begleitet von Luftangriffen. Strategieexperten sprechen vor der Kamera vom entscheidenden Schlag, der begonnen habe. In den Berichten ist vom Seehafen von Hudaydah als einem Drehkreuz für terroristische Machenschaften die Rede. So wird die Großoffensive gerechtfertigt. Die Houthi-Rebellen, welche die jemenitische Hauptstadt Sana'a kontrollieren und große und bevölkerungsreiche Provinzen um Sana'a herum, diese Houthi-Rebellen haben in Hudaydah ihren wichtigsten Zugang zum Meer. Sie erhielten über den Hafen der Stadt Waffen von ihrer schiitischen Schutzmacht Iran, so der saudische Vorwurf. Auch würden sie von Hudaydah aus Kommandoaktionen starten, um Hilfslieferungen zu torpedieren. Wenn Hudaydah den Houthis entrissen sei, wäre deren wichtigste Versorgungslinie gekappt und bald schon wären sie auch in der Hauptstadt Sana'a bezwungen, würden dort wieder geordnete Verhältnisse einkehren, dies der Tenor der Berichte. Goldener Sieg nennt das saudische Militärkommando die Offensive, als sei deren Erfolg schon besiegelt. Saudi-Arabien führt eine Koalition von sunnitischen Staaten an, vom Westen gestützt. Wichtigster Partner der Saudis sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Gemeinsam wollen sie die sauditreue Regierung von Präsident Abd Rabbu Mansur Hadi wieder im Nachbarland installieren. Der Anführer der Gegenseite, Mohammed Ali al-Houthi, droht mit Vergeltung, selbst mit Angriffen auf Öltanker im Roten Meer. Das Gebiet um Hudaydah ist dicht besiedelt und schon jetzt eine der ärmsten Provinzen Jemens, sagt uns Mirella Hudayb vom Internationalen Roten Kreuz in Sana'a. Die Hilfsorganisationen sind alarmiert. Sie warnen vor verheerenden Folgen, die diese Offensive haben könnte, für die Bevölkerung in der Provinz und weit darüber hinaus. Denn Hudaydah ist nicht nur von herausragender militärstrategischer Bedeutung. Über den Hafen werden auch drei Viertel aller Hilfsgüter ins Land gebracht, so die UNO. Vor allem sie hat ihre Operationen auf Hudaydah als Umschlagplatz ausgerichtet. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sah sich beim letzten Versuch, Hudaydah abzuschnüren, nach alternativen Versorgungsrouten um und führt Güter nun über den Landweg oder den südlichen Hafen von Aden ein. Die Not in Jemen sei unbeschreiblich im vierten Kriegsjahr. Entlang der Frontlinien wie um Hudaydah, aber auch andernorts sei fast alles knapp geworden, sagt Mirella Hudayb vom IKRK. Es fehle an Trinkwasser, Treibstoffen, an Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe. 22 Millionen Menschen insgesamt seien in der einen oder anderen Form auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das entspräche mehr als drei Vierteln der gesamten jemenitischen Bevölkerung. Die UNO warnte gar vor einer Hungersnot und sprach von Jemen als der größten humanitären Katastrophe der Gegenwart, schon bevor die Offensive auf Hudaydah begann.
Zu weiteren Nachrichten des Nachmittags mit Yvonne Lambricker.
Die Klimaziele der EU müssten deutlich strenger werden. Statt um 40% sollten die Treibhausgase um 55% gesenkt werden, bis 2030. Das forderte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bei seinem Auftritt vor dem EU-Parlament. Er definierte vier Kernaufgaben der EU, also Aufgaben, die die Union besser bewältigen könne als die Mitgliedstaaten alleine. Neben dem Klimaschutz sind das der Binnenmarkt, die Währungsunion und die Migrations- und Sicherheitspolitik. Die EU-Kommission will im nächsten Jahrzehnt deutlich mehr Geld ausgeben für die Verteidigung und die Sicherheit in Europa. 13 Milliarden Euro sollen von 2021 bis 2027 bereitgestellt werden für die Entwicklung moderner Waffensysteme. Ein entsprechender Fonds wurde bereits im letzten Jahr ins Leben gerufen. Im aktuellen Finanzrahmen sind bei der EU erst 590 Millionen Euro für die gemeinsame Verteidigung vorgesehen. Taxi- oder Uber-Fahrer sollen künftig keinen speziellen Ausweis mehr brauchen, um berufsmäßig Personen zu transportieren. Dieser Meinung ist das Parlament. Der Ständerat hat stillschweigend eine Motion angenommen, wonach künftig ein normaler Führerausweis für den berufsmäßigen Transport von Personen ausreicht. Der Nationalrat hatte den Vorstoß bereits früher angenommen. Die Unterscheidung sei überflüssig. Die Gefahren seien dieselben, unabhängig davon, wie das Fahrzeug benutzt werde, hieß es. Die italienische Küstenwache hat nach eigenen Angaben 900 Migranten im Mittelmeer aufgegriffen. Die Flüchtlinge, darunter auch Tote, wurden nach Catania auf Sizilien gebracht. Am Sonntag hatte die neue italienische Regierung dem privaten Flüchtlingsrettungsschiff Aquarius mit über 600 Migranten an Bord verboten, einen italienischen Hafen anzulaufen. Die Aquarius ist jetzt unterwegs nach Valencia in Spanien. Der italienische Innenminister Matteo Salvini geht gegen private Seenotretter vor, weil sie seiner Meinung nach mit Schleppern zu vergleichen seien. Zum Tennis. Roger Federer hat sein Comeback erfolgreich gestartet. Am Turnier von Stuttgart schlug er den Deutschen Mischa Zverev in 3 Sätzen. Es war Federers erstes Spiel seit dem 24. März. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.633 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.16.01 gehandelt und der Dollar zu 98,52 Rappen. Das Wetter am Abend gibt es im Norden nur noch Lokalregengüsse, morgen scheint dann überwiegend die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 22 Grad, im Süden gibt es bis 27 Grad.
Info 3 Abend.
Ganz euphorisch war US-Präsident Trump gestern nach dem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Vor den Journalisten lobte Trump unter anderem die schönen Strände Nordkoreas.
But they have great beaches. You see that whenever they're exploding their cannons into the ocean, right? And I explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there.
Anstelle von Kanonen solle man dort doch Hotels und Apartmenthäuser hinstellen, sagte Trump. Ganz so abwegig scheint der Vorschlag nicht, denn neben den USA und Südkorea will auch China wirtschaftlich näher an Nordkorea rücken, sollte Nordkorea wirklich abrüsten. Doch kann das Land überhaupt eine kapitalistische Marktwirtschaft werden? Nordostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi hat sich diese Frage gestellt.
Sozialismus ist unsere Zukunft und unser Leben. Für unser glorreiches und mächtiges Land. Das nordkoreanische Musikvideo besingt die Planwirtschaft und zeigt dazu zufriedene Bauern, lachende Arbeiter und klatschende Abgeordnete. Der passende Titel des Schlagers «Sozialismus» ist der einzige Weg. In Nordkoreas Nachbarstaaten gibt es dennoch Hoffnung, dass sich Nordkorea dem Kapitalismus weiter öffnen wird. So steigen laut Medienberichten die Landpreise in Südkorea entlang der innerkoreanischen Grenze. Auch in China sollen die Immobilienpreise an der nordkoreanischen Grenze gestiegen sein und der südkoreanische Großkonzern Lotte Group will eine Taskforce einrichten, die einen zukünftigen Markteintritt in Nordkorea untersuchen soll. Professor Kim Il-han vom Nordkorea-Forschungsinstitut an der Dongguk-Universität in Seoul sieht eine Reihe an Investitionsmöglichkeiten. Südkorea, China und Russland könnten in die Infrastruktur investieren, in Transportwege, Eisenbahnverbindungen, Straßen und sogar ein Strom- und Gasnetz. Währenddessen könnte Nordkorea spezielle Wirtschaftszonen einrichten. Mit den aktuellen Wirtschaftssanktionen sind solche Investitionen aber nicht möglich. Sobald diese aufgehoben werden, wird etwa China sehr schnell investieren, sagt der chinesische Nordkorea-Experte Steve Chung der Chinese University in Hongkong. Chinesische Investitionen werden die ersten sein, zum Beispiel in Joint-Venture-Unternehmen zwischen China und Nordkorea. Danach könnten auch andere Länder folgen, wie etwa die USA. Es wäre eine wirtschaftliche Öffnung, die wir bereits in China in den 80er Jahren gesehen haben. Und so sei Chinas eigene Reform- und Öffnungspolitik durchaus ein Vorbild für Nordkorea, sagt Chung. im Positiven wie im Negativen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, freier Internetzugang, das wird es nicht geben. Es wird eher so sein wie in China, ein relativ liberales Wirtschaftsmodell bei gleichzeitig rigoroser Kontrolle der Medien und der Politik. Aber wann wird das in Nordkorea der Fall sein? Nochmals Kim Il-han.
지금은 불안해서 못 나오는 거거든요. 잘못 나왔다가
Zu diesem Zeitpunkt ist Kim Jong-uns Macht noch nicht stabil genug. Sollte die Marktwirtschaft das System durchschütteln, wäre Kims Regime in Gefahr. Die nordkoreanische Regierung wird ein solches Wagnis also erst eingehen, wenn sie sich nicht mehr bedroht fühlt.
Info 3 Abend.
Morgen beginnt in Russland die Fußball-WM. Seit heute Mittag weiß man, wo die WM 2026 über die Bühne gehen wird. In den USA, Kanada und Mexiko. Den Entscheid des FIFA-Kongresses in Moskau gab Präsident Gianni Infantino bekannt.
Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
Damit findet die WM erstmals in drei Ländern statt. Die Dreierbewerbung USA, Kanada, Mexiko erhielt 134 Stimmen. Gegenkandidat Marokko kam auf 65. Uli Reist berichtet.
Der ganz große Trumpf der Kandidatur USA, Kanada, Mexiko war das Geld. 11 Milliarden Dollar Gewinn für die FIFA, versprechen die Organisatoren. Im Falle Marokkos wäre es nur rund die Hälfte gewesen. Die FIFA braucht das Geld, weil ihre Reserven schrumpfen, um rund 700 Millionen Dollar in den letzten drei Jahren. Das auch, weil Sponsoren ausgestiegen sind, vor allem aus Europa und den USA. Mit einer WM in Nordamerika kann man nun davon ausgehen, auch wieder US-Sponsoren ins Boot zu holen. Es gibt aber auch logistische Gründe, die für Nordamerika sprechen. Die WM 2026 wird die erste sein mit 48 Mannschaften statt wie bisher 32. Das heißt, es braucht bei 80 statt 64 Spielen deutlich mehr Spielorte. Marokko hätte 9 Stadien neu bauen müssen. In den USA, in Kanada und Mexiko stehen die Stadien bereits.
Jetzt steht aber zunächst die WM in Russland an, die morgen beginnt. Dann wird auch Spanien einen Trainer haben. Für die WM coacht Fernando Hierro das Team. Er wird damit Nachfolger von Julen Lopetegui, der vom spanischen Verband entlassen wurde. Lopetegui wird neuer Trainer bei Real Madrid. Das war Info 3. Verantwortlich Julia Vidino und Damian Rast. Wir wünschen einen guten Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.